Es freut uns natürlich, dass Sie hier sind und ich glaube, es ist eine relativ spannende Zeit, wenn man sich auf den Ultraschall fokussiert und Sie werden das Feld ändern, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren so einen massiven Zuwachs an technischen Möglichkeiten bekommen, was natürlich auch in die klinische Praxis implementiert werden kann. Und der Fortschritt im Ultraschall und auch der Stellenwert des Ultraschalls in der Sportmedizin nimmt ständig zu, sei es die Diagnose oder auch die ultraschallgezielte Intervention. In meinem ersten Vortrag will ich so ein bisschen auf den Stellenwert eingehen, wie das so auch vielleicht in anderen Ländern ist, was man so sehen kann. Das ist ein bisschen auch ein Potpourri. Im zweiten geht der Christopher ein bisschen darauf ein, wie ultraschallgezielte Interventionen gemacht werden können und was man daraus ziehen kann. Wenn man sich dann einmal so ein bisschen Überlegungen macht, habe ich immer ein Problem mit der Definition. Irgendwie muss man es nennen, neuromuskulär, wie auch immer, muskuloskeletal. Aber wenn Sie dann einmal ein bisschen in der Anatomie schmökern, und das ist zum Beispiel ein Atlas von Thiel, dann kommen Sie einmal drauf, dass bis Sie bei einem Gelenk sind, sind es eigentlich sehr, sehr viele Strukturen, die nicht nur Nerven sind, das sind nicht nur Muskeln, das sind viele, viele andere Strukturen, die ganze Zeit in unserem Sichtfeld sind. Und wir würden gut daran tun, auch einen Blick auf diese zu werfen und im Endeffekt müssen wir uns damit beschäftigen, es hilft nichts. Können wir sie sehen, und da versuche ich jetzt von superficiell noch in die Tiefe ein bisschen durchzugehen und zu schauen, was man denn sehen kann. Einerseits einmal die Haut ist wunderbar darzustellen, auch wenn sie ein Problem hat, wie beispielsweise hier eine verdickte Haut bei einem Verdacht auf CRBS mit zusätzlichem subkutanen Ödem. Gehen wir weiter. Als nächstes ist das Fett. Das Fett sehen wir sehr gut. Wir sehen auch diese Fettfaszien, die durchs Fett laufen, die, glaube ich, auch eine gewisse Bedeutung haben oder haben werden in Zukunft. Die sind ganz wichtig für kutane kleine Hautäste oder Nervenäste. Und wenn es verändert ist, zum Beispiel eine Zellulitis, dieser Patient hat eine Thrombophlebitis gehabt und hat eine Entzündung des Fettgewebes herumgehabt mit erhöhter Echogenität. Wie schaut es aus mit Faszien? Ist ein Thema in der Sportmedizin überall gerade ein bisschen. Natürlich sehen wir sie. Das ist die Fascia cruris hier. Sie sehen fast jede Faszie. Nur was wir mit der Pathologie machen, das wissen wir noch nicht ganz genau. Und was ist überhaupt pathologisch? In diesem Fall, das ist körperpathologisch, da sehen Sie hier eine deutliche Verdickung von der Faszie im Rahmen einer Faszitis. Und meistens sieht man da noch eine erhöhte Vaskularisation, was jetzt hier nicht gezeigt wurde. Gefäße. Natürlich, wenn die Gefäße oberflächlich liegen, nicht durch irgendwelche Knochen bedeckt werden, haben Sie mit dem Ultraschall eine perfekte Möglichkeit, Nummer 1, die Morphologie zu checken, Nummer 2, und das ist ja was ganz was Wichtiges, zu checken, was geht in dem Gefäß ab, ist irgendwo eine Stenose, habe ich irgendwo eine Erweiterung, und im Endeffekt natürlich, die Schnittbildverfahren versuchen das schon auch irgendwie zu quantifizieren und das MRT schafft das in gewisser Weise, aber der Ultraschall schafft es innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, bei fast allen Gefäßen mit relativ wenig Limitation, außer jetzt im Bauchraum oder unter Knochen. Und beispielsweise hier, das ist jetzt nur ein morphologisches Bild, wir sind da hier, sehen Sie die Clavicula, das ist der Musculus subclavius, das ist die Arteria subclavia. Jetzt lassen Sie den Patienten einmal eine Armelevation durchführen und eine Abduktion und da sehen Sie, dass dieses Gefäß eine Stenose aufweist. Das dauert nicht lang, bis Sie eine Diagnose eines vaskulären oder arteriellen Thoracic Outlet Syndroms haben, was ja auch wieder eine Diagnose ist, die oft für Verwirrung sorgt in der Klinik. Das nächste sind Nerven. Nerven sind sehr viele und immer kleiner. Es wird immer, die Nerven sind immer, oder die Größe der Nerven, die darstellbar sind, da sind wir so ungefähr bei 0,5 mm. Das ist jetzt hochaufgelöst der Nervus medianus. Der füllt das ganze Bild aus. Da sehen Sie dann, und im Endeffekt reden wir nicht nur von Anatomie. Sie sehen nicht nur den Nerv, Sie sehen ja auch in den Nerv hinein. Sie können sagen, da können Sie eine Studie machen, wenn Sie wollen, da können Sie alle Faszikel zählen. Sie sehen alle möglichen Veränderungen, das externe Epineurium, das interne Epineurium etc. Und natürlich auch die Pathologie. Meistens ist es so, dass der Querschnitt zunimmt, nicht immer, aber zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom, der hat einen Querschnitt von 0,24 Quadratzentimeter. Normal wäre ungefähr 0,12 Quadratzentimeter. Und wenn es Ihnen, das ist gut für die Kliniker, um das auch näher zu bringen, zum Beispiel die Verdickung des Nervs, das ist jetzt ein Längsschnitt vom Nervus medianus und der ist distal des Karpaltunnels viel dicker wie proximal. Wie schaut es bei den Sehnen aus? Denken Sie einmal ans MRT, da sind Sie froh, wenn eine Sehne schwarz ist, weil alles, was schwarz ist, zumindest auf einer gewissen Gewichtung, ist nicht pathologisch. Im Ultraschall ist es so, dass Sie auch wieder die Histologie unter Anführungszeichen darstellen können. Sie sehen da Kollagenfibrillen mit einer Auflösung, die sonst kein Verfahren ermöglicht. Und wenn es pathologisch wird, ist es meistens so, dass die Sehne verdickt erscheint, hypoechogen wird und in vielen Fällen eine Hypervaskularisation, eine Neovaskularisation. Es ist keine Tendinitis per se, die ist nach 7 Tagen meistens weg. Das ist ein Neueinsprossen von Gefäßen. Und ich bleibe jetzt immer in der Histologie, also das werden Sie schon mitbekommen haben, was ist beim Muskel? Wieder das Gleiche. Sie erkennen das Epimysium, Sie erkennen das Perimysium, Sie erkennen das Endomysium. Das ist quasi auch wieder ein histologischer Schnitt und wenn sich es natürlich pathologisch verändert, wie beispielsweise hier, da ist diese Struktur nicht mehr so schön abgrenzbar. Das ist zum Beispiel eine Muskelkontusion. Sehnen, und das ist auch wieder eines, Bänder, das ist wieder eines der Hauptgebiete des Ultraschalls per se. Aber eigentlich ist alles ein Hauptgebiet des Ultraschalls per se, was oberflächlich ist, wie wir jetzt schon mitbekommen haben. Hier beispielsweise das ATFL, also das anterorektale fibulare Band. Und hier sehen Sie eine chronische Ruptur, da sehen Sie keine Bandstruktur mehr mit einer Gelenksflüssigkeit. Die Synovia, natürlich sehen Sie die auch, wir kommen immer weiter in Richtung Gelenk. Beispielsweise hier eine Verdickung, das ist das ein junger Patient oder ein älterer Patient? Das ist ein junger Patient, weil hier sehen Sie die Füßenfuge. Das ist die Hüfte und der Patient hat einen Erguss im Sinne einer Coxitis fugax. Dann ein Einsatzgebiet, und da erinnern Sie sich, oder manche sind Unfallchirurgen, denken Sie sich, wie oft Sie in der Ambulanz sitzen, Rippenfraktur dort und da. Zeitweise ist es nicht so leicht, diese darzustellen. Und vor allem auch im pädiatrischen Setting hat der Ultraschall immer mehr Stellenwert, um Frakturen darzustellen. Und Sie sehen fast jede Fraktur. Man sieht nicht in den Knochen hinein, man kann nicht sagen, ob das ein Knochenmarködem ist oder nicht. Das ist eine Limitation des Ultraschalls. Aber eine Fraktur, zum Beispiel hier vom Radiusköpfchen mit dem Knick, sehen Sie fast immer. Und es sind viele Rippenfrakturen, die ich zum Beispiel in meinen Nachtdiensten einfach zum Spaß mir angeschaut habe, wo es nicht klar war, dass eine war, und es war immer eine. Und dann geht es immer in weiter Richtung Gelenk, da haben wir natürlich Limitationen, da sehen wir nicht alles, ein bisschen den Knorpel, beispielsweise hier die Trochlea vom Femur, das ist meiner mit dieser kleinen Stufen da drinnen. Partiell können Sie auch den Knorpel beurteilen. Und das habe ich eh schon am Anfang gesagt. Es beeinflusst sich vieles gegenseitig. Und man muss sie natürlich, ich bin jetzt Radiologe, habe von der Klinik vielleicht nicht so viel Ahnung. Ich halte mir es dann meistens anders. Ich schaue mir das Ultraschallbild an und komme dann auf die Klinik und denke mir, okay, das könnte schlüssig sein. Aber vieles ist nicht klar und oft ist es nicht klar, welche Struktur ist denn wirklich betroffen und das sehen wir immer wieder. Und das ist jetzt nur ein Beispiel eines Patienten, das war ein relativ junger Patient mit eingeschränkter Schultermobilität. Er hat einmal einen Snowboardunfall gehabt mit Sturz auf den Arm vor vielen, vielen Jahren. Und wir sind eben hier in der Subscapularis-Region. Sie sehen hier eine Glatze quasi des Humeruskopfes. Und jetzt schauen wir da einmal her, das ist jetzt nochmal ein Video, da ist fast keine Sehne mehr da. Und das Problem ist diese Struktur hier, die passt hier nicht ganz hin. Das ist nicht das Coracoid, sondern das ist ein zusätzlicher Knochen, der sich wahrscheinlich gebildet hat durch das Trauma. Myotendinöser Riss, der hat dort eine Ossifikation bekommen. Aber das erklärt noch immer nicht ganz, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, er hat auch ein Problem der Ellbogenflexion, das immer progredienter wird, ist nicht arg, aber es wird ein bisschen progredienter. Gut, dann gehen wir, das ist jetzt nur als MRT nochmal zur Bestätigung, dass man diese Ossifikation gut sieht. Wenn man dann ein bisschen genauer schaut, merkt man, okay, da geht irgend so ein Gefäß vorbei oder ein neurovaskuläres Bündel. Und jetzt schauen wir mal, wie es im Ultraschall aussieht. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter nach medial, wo eben das neurovaskuläre Bündel zu finden ist. Und immer wenn Sie einen Ultraschall machen, brauchen Sie gewisse Landmarks. Am besten ist es Knochen. Wenn wir keinen Knochen haben, ist das Nächste, vor allem am Anfang, sich an Arterien zu orientieren. Die sind immer relativ konstant. Die drückt man nicht ab, wenn man nicht so einen Stress hat. Die Venen, die drückt man meistens ab. Und hier beispielsweise sind wir jetzt eben ein bisschen überhalb von der Axilla. Da sehen Sie den Musculus pectoralis major und minor, die Arteria axillaris / subclavia. Und wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie da überall so faszikuläre Strukturen um diese Arterie. In Gelb, das ist der Fasciculus medialis vom Plexus brachialis, in Blau ist der Laterale und in Grün ist der Posteriore. Und jetzt fahren wir mal da kurz durch und jetzt kommt hier diese Ossifikation und Sie sehen, dass die quasi auf den Fasciculus lateralis drückt. Und der Fasciculus lateralis hat einerseits den Nervus musculocutaneus, was ein wichtiger Nerv ist für die Versorgung der Muskulatur, die Ellbogenflexion macht. Und das könnte eine Erklärung sein, warum dieser Patient dieses Problem hat. Da ist nur nochmal ein weiteres Beispiel. Da ist wieder diese Ossifikation, die quasi da in Richtung Nerv drückt. Das heißt, er hat eine Sehnenpathologie, die zu einer Ossifikation führt, aber im Endeffekt im Outcome ein Nervenproblem ist. Das heißt, es sind sehr viele Strukturen, auf die wir achten müssen und die sich gegenseitig beeinflussen. Und das bringen wir immer wieder. Wenn man jetzt, und ein Hype ist gerade ein bisschen, würde ich sagen, in der Nervenbildgebung. Es bringt Ihnen aber nichts. Wenn Sie einen Nerv darstellen können, ist es gut, aber Sie müssen alles andere herum anschauen. Ein Muskel gehört immer dazu. Sie müssen wissen, wie schauen Gelenke aus. Ist es möglicherweise, wenn die Querschnittsfläche vom Nerv in Ordnung ist, der ist nicht dick, aber Sie übersehen die große Arthrose, die jetzt auf den Nerv druckt, dann ist es wahrscheinlich nicht das Beste. Das heißt, man muss sich ein bisschen beschäftigen mit allen Strukturen, die quasi so in meinem Sichtfeld sind. Wie ist jetzt prinzipiell der Stellenwert des Ultraschalls in der Medizin? Ich habe mal so ein bisschen geschaut, 2016, wie sind die Publikationszahlen? Eine Zahl war knapp 8.000, eine andere Zahl war knapp 33.000 und die letzte waren 71.000. Ich habe einfach gesucht, Computertomographie, Magnetresonanztomographie und Ultraschall. Wer hat gewonnen? Natürlich der Ultraschall. Die meisten Publikationen 2016 waren im Settings des Ultraschalls. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich die Magnetresonanztomographie setzt man jetzt nicht so viel ein, das würde ich ein bisschen bezweifeln, die kannst du im ganzen Körper einsetzen, die Computertomographie ist es auch. Der Ultraschall ist natürlich noch ein bisschen besser verfügbar. Und wir haben ich nenne es immer eine Schnittbildkrise gehabt, oder haben wir jetzt, weil, und das ist auch gut so gewesen, wir haben uns sehr, sehr viel auf Schnittbild konzentriert. Alle haben wir so ausgebildet, ich kann nur von der Radiologie sprechen, und keiner hat mehr auf den Ultraschall geachtet oder ganz, ganz wenige. Und das rächt sich jetzt für die Radiologen, für Sie erinnern nicht, aber für die Radiologen wird es sich in gewisser Weise rächen, weil wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Und jetzt kommt man eben drauf, dass man viele Strukturen sieht und dieses Feld verlieren wir gerade konstant. Und wenn man jetzt einmal schaut, okay, CT ist ein Slowdown, das heißt, die Anzahl von CTs, die gefahren werden, ist nicht mehr exorbitant steigend. Wie ist es beim MR? Der MR-Markt 2025 erreicht so ungefähr 5,6 Milliarden. Da ist der Ultraschallmarkt 2021 schon weit drüber. Und wie ist es jetzt in der Sportmedizin? Was hat er da denn für einen Stellenwert? Und das darf man jetzt auch nicht despektierlich oder mir irgendwie negativ auslegen, aber ich glaube, dass wir beim Ultraschall und in der Sportmedizin ein dritte Weltland sind. Und das versuche ich Ihnen jetzt auch nochmal ein bisschen näher zu bringen. Das ist ein wunderbarer Kongress, der jedes Jahr stattfindet, von der FIFA organisiert. Da sind immer alle Sportmediziner von allen großen Clubs. Da sind sie alle gesessen. Wir sind das erste Mal 2016 dort gewesen. Dann hat uns gleich mal die Augen zugehauen, weil wir gedacht haben, ach, der Schall, cool, und vielleicht machen die irgendwas Interventionelles. Da waren 40-50% der Sessions über Ultraschall. Und das war zum Beispiel eine, wo alle vorhin gesessen sind. Das waren die Sportärzte oder die Chefs von FC Barcelona. Der, was jetzt redet, war von Real Madrid. Und vielleicht hört man es.
But also in the treatment, because I think now echo-guided interventions are more and more useful, and I think there's a little revolution in treatment, intratissular treatment of injuries, from muscular and tendon injuries.
Und das ist eben der Chefmediziner von Real Madrid gewesen, und die reden von einer kleinen Revolution. Zumindest in der Therapie und in ultraschallgezielte Therapie. Die haben natürlich einen anderen Druck. Wenn ich einen Spieler, der eine Versicherung von, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro hat, nicht ultraschallgezielt eine Infiltration mache, dann kann das ein Problem werden. Und die sind da komplett, also die haben auf ihren in ihren medizinischen Abteilungen so viele Ultraschallgeräte, da müssen wir im AKH nachkaufen, damit wir das reinkriegen. Und da hat es eine wunderbare Publikation gegeben, die hat einmal errechnet, wie sind denn so die Zahlen, hat es einen Zuwachs gegeben von Ultraschall in der Sportmedizin. 316% war es in Amerika zwischen 2005 und 2015. Diese Zahl steigt kontinuierlich an. Und jetzt verteidige ich wieder nicht mein Fach, aber wer macht's? Nicht mehr wir Radiologen. Die Radiologen verlieren das Feld schön langsam. Die orthopädischen Chirurgen, die Podiatrists, Rheumatologen etc. Also es geht in ihre Hand. Und was wir schauen müssen, ist, dass wir eine gewisse Qualität liefern können. Und ich glaube, dann kann man das Feld schon in gewisser Weise ein bisschen beeinflussen. Was sagt die American Medical Society for Sports Medicine? Und die beschäftigen sich wirklich viel mit diesem Thema. Man mag von Amerika halten, was man will, aber da sind sie sehr gut. Und da haben sie mal ein Position Statement gegeben über ultraschallgezielte Interventionen. Sie sagen, es ist eine hohe Evidenz, dass die ultraschallgezielte Intervention akkurater ist als die Landmark Guided Intervention, eine moderate Evidenz, dass sie effektiver ist, und Preliminary Evidence, dass sie kosteneffektiver ist. Und der letzte Satz, den finde ich auch nicht uninteressant, weil der wird uns man kann dazu stehen, wie man will, aber der wird kommen. Furthermore, ultrasound-guided intervention is required to perform many new advanced procedures and will likely enable the development of innovative ultrasound-guided surgical techniques in the future. Googeln Sie mal ultraschallgezielte Kabaltunnel-Release. Da werden Sie relativ viel finden, und in diese Richtung geht es. Und das ist jetzt nur nochmal so zur Bestätigung, wenn Sie in der Literatur suchen, da ist man ganz gut mit den ultraschallgezielten Interventionen, das hat das Paper schon gesagt, und auch in der Diagnose. In bestimmten Richtungen, sei es jetzt zum Beispiel die Rotatorenmanschette. Bei der Rotatorenmanschette gibt es die meisten Publikationen darüber, dass die Magnetresonanztomographie die gleiche Sensitivität und die gleiche Spezifität hat. Die MR-Arthrographie ist besser. Aber wie oft machen wir die in Österreich? Nicht sehr oft. In England beispielsweise, wenn Sie eine Rotatorenmanschettenruptur vermuten, werden Sie niemals eine MR kriegen. Da geht es zuerst in den Ultraschall. Wenn Sie eine Labrumläsion vermuten, ist es etwas anders. Und ich verstehe absolut, dass man ein MRT macht. Wir sind alle auf das eingeschaut. Wir können viel besser damit umgehen. Und das ist natürlich einer der Gründe. Und ich mache überhaupt keinem einen Vorwurf. Aber wir könnten noch viel mehr rausholen, wenn wir ein bisschen dem Ultraschall ein Vertrauen geben. Und wenn es eine gewisse Qualität geben würde. Die Pädiatrie, wie gesagt, das habe ich eh schon vorher mal kurz gebracht, steigt auch immer mehr auf das Thema ein. Und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nur so ein bisschen ein Potpourri, was man sehen kann. Vor allem beim muskuloskeletalen Ultraschall und bei der Nervenbildgebung hat es einmal einen riesen Gap gegeben. 1960 oder 1950 ungefähr hat der Ultraschall angefangen. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Nerv vom Professor Bodner, der einer von den ersten war, die diese Nerven dargestellt haben. Da war alles relativ schwarz-weiß. Er hat mir einmal gesagt, da hat er 20 Minuten gebraucht für so ein Bild. Das war 1991. 2008 schaut das schon ganz anders aus. Der Karpaltunnel ist wunderbar darzustellen. Da oben sind es das Ligamentum carpi transversum, da sind es den Nervus medianus, unten alle Flexorensehnen. 2017 gibt man sich nicht nur mehr mit dem Medianus zufrieden, sondern auch allen möglichen Abgängen. Zum Beispiel, das ist der motorische Dehnerast vom Medianus. Sehen Sie alles. Den Ramus palmaris, alles. Sie sehen jeden kleinen Nervenast mit einer gewissen Auflösung oder mit einem gewissen Gerät und fast alle Geräte gehen in diese Richtung. Ultraschall als One-Stop-Shop und auch da haben wir schon darüber geredet. Nummer eins, ich kann histopathologisch etwas abklären. Ich kann Strukturen, wie beispielsweise hier einen Nerv über eine lange Distanz verfolgen. Das ist der Nervus medianus. Da fahren es 10 Sekunden lang, dauert es vom proximalen Unterarm bis Richtung Karpaltunnel. Jetzt tun Sie wieder im Überlegen, welches bildgebende Verfahren kann das? Keines. Sie schaffen es, Funktion darzustellen. Beispielsweise hier, das ist der Sulcus nervi ulnaris, das ist der Epicondylus medialis. Da drinnen ist der Nervus ulnaris. Und wenn man jetzt einmal den Patienten flektieren lässt, springt der Nerv quasi über den Epicondylus medialis. Manche sagen, dass sie das klinisch testen können, das stimmt schon, aber es können auch andere Pathologien in diesem Bereich vorkommen. Und das wird der Christopher dann ein bisschen mehr eingehen, wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, können Sie ultraschallgezielt eine Intervention durchführen oder eine Punktion, wie beispielsweise hier, das ist ein kleiner Hautnerv mit ungefähr einem Millimeter, da spritzen Sie selektiv einen Milliliter oder 0,5 Milliliter Lidocain hin. Wenn Sie das Ganze fluten, dann können Sie wieder nicht hundertprozentig sicher sein, welcher Nerv beispielsweise ein Problem hat. Und in diese Richtung geht es auch. Also das linke Gerät, das gibt es schon mittlerweile, das ist wunderbar. Also das kann 95% aller Fragestellungen abdecken. Das können wir uns mitnehmen aufs Feld. Das rechte Gerät, das wird noch ein bisschen brauchen, bis wir so weit sind, aber auch das wird kommen. Und jetzt ein paar so Möglichkeiten, was man denn so sehen kann. Beispielsweise, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, Supraspinatus-Sehnenruptur. Wenn man die Sehne hier mal verfolgt, ist sie mal kurzstreckig unterbrochen. Das sehen Sie sehr gut, braucht ein bisschen eine Übung, aber mit der Zeit kommt man da schon gut hinein. Hier ein Patient, da ist man in der ähnlichen Region, das ist der Sulcus bicipitalis, hier ist die Subscapularis-Sehne und hier ist die Bizepssehne. Die ist nicht dort, wo sie hingehört. Das heißt, der Subscapularis muss eine gewisse Pathologie aufweisen, einen kleinen Einriss haben, das ist eine Bizepssehnenluxation. Da ist nochmal ein Bild in Außenrotation und Innenrotation, das Sie sowieso immer machen sollten, wenn Sie die Bizepssehne sich anschauen, aber da ist die sowieso schon noch medial luxiert. Tendinosen, natürlich wunderbar darzustellen, beispielsweise hier die Achillessehne, die eben eine Verdickung meistens 5 bis 6 cm oberhalb des Ansatzes zeigt, massive Hypervaskularisation, die man nicht immer sieht. Man weiß auch übrigens nicht ganz hundertprozentig, was man macht, wenn die pathologisch ausschauen, weil nicht jeder Patient hat eine Problematik, wenn die pathologisch ausschaut. Dann Partialrupturen, das war eine höhergradige Partialruptur mit hier dieser massiven Ossifikation intertendinös und noch einmal eine massive Hypervaskularisation von dem Ganzen. Da sehen Sie jetzt eine Schallauslöschung, das nichts anderes ist wie eine Verknöcherung in der Sehne. Partialrupturen sehen Sie, das ist jetzt noch eine weitere Partialruptur, da fehlt ein Teilchen und natürlich die Totalrupturen. Und das kann vielleicht, wenn ich jetzt wieder unfallchirurgisch bleibe, bei manchen schon zu Ärgernissen geführt haben, weil auch, ich weiß es vom AKH, wir sind da nicht wunderbar ausgebildet worden. Ich glaube, keiner meiner Kollegen macht jemals eine Flexion und eine Extension und die gehört dazu, damit ich den Spalt beurteilen kann. In diesem Fall ist es relativ klar, da ist nur Hämatom im Rupturspalt und jetzt ist er kurz in Flexion gegangen und man hat gesehen, dass da keine Sehnenstruktur mehr ist, dann macht man, oder zumindest die Jungen, jetzt, den Fehler, dass sie jetzt war da kurz einmal eine Sehnenstruktur zu sehen. Hier sehen Sie eine Sehnenstruktur. Das darf man dann nicht fehlinterpretieren, dass ein Teil der Achillessehne noch steht. Das ist einfach nur die Plantaris medialis Sehne. Das ist ein anderes Beispiel bei den Sehnen, natürlich Tendovaginitiden. Da sehen wir jetzt im Bereich des knapp unterhalb des Tarsaldunnels und Sie sehen hier zwei Sehnen, die die Flexor hallucis longus und Flexor digitorum Sehne und das ist der Knot of Henry, wo eben sehr gern eine Tendovaginitis zu sehen ist. Muskelrupturen, wenn sie so groß sind, mit so einem großen Hämatom, dann ist es kein Problem, diese darzustellen. Wenn man so ein großes Hämatom sieht, dann ist der erste Griff der Nadel, weil das muss raus. Und das zum Beispiel eine weitere Möglichkeit, das ist dann schon häufiger vorkommend, das sogenannte Tennis Leg mit der Ruptur vom oder Partialruptur oder Einriss, myotendinöser Einriss am medialen Gastrocnemius-Kopf. Das ist ein anderes Beispiel von einem Riss von oder einem Teilriss von der Sehne. Das ist die Peroneus brevis Sehne und die Peroneus longus Sehne. Und immer wenn sie sich so um die Peroneus longus Sehne schmiegt, dann hat sie einen Längsriss. Eine andere Möglichkeit, und das muss ich schon sagen, die MRT ist wunderbar für Muskelrupturen und prinzipiell ist es so, dass man oder den Ultraschall als Screening einsetzt. Man in diesem Fall, in dem nächsten Fall ist es relativ klar, aber die MRT liefert bei der Muskelruptur noch bessere Informationen, vor allem wie ist die Ausdehnung dieser Problematik, wobei wir natürlich sagen müssen, die Muskelrupturen oder die Klassifikation, da scheiden sich ja die Geister, wie man es richtig klassifizieren. Es gibt mehrere Klassifikationsmöglichkeiten und jeder verwendet eine andere. Und keine hat einen Einfluss auf den Return to Play beispielsweise. Das ist eine Ruptur der indirekten Sehne vom Rectus Femoris. Das sehen Sie im Ultraschall auch wunderbar. Das Hämatom da herum schaut im Endeffekt ganz gleich aus. Nur meistens präferiere ich hier noch einmal eine MRT anschließend dazu zu machen. Da nur noch einmal das MRT und der Ultraschall, dass es ähnlich ausschaut, das ist das normale Bild, hier ist die indirekte Rectus Femoris Sehne mit dem Hämatom herum und hier das darüber gelegte Ultraschallbild über das MRT. Ein Hämatom, ich glaube, der Christopher bringt den vorhin nochmal später, da gehe ich noch kurz drüber. Das haben wir abgesaugt und so schaut es noch ungefähr 4 Wochen aus. Das heißt, wenn sie das nicht absaugen, dann haben sie ein Problem bei der Heilung. Aber will ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ist deine Geschichte. Bursitiden, natürlich, ganz leicht. Das ist eine Bursa, die manche vielleicht nicht so gerne haben oder sehen. Das wollte man übrigens Stanzbiopsieren, weil man nicht genau gewusst hat, was das ist. Das ist eine Bursitis bicipita radialis, die nicht so unhäufig vorkommt. Dann die kleinen Gelenke mit großen Konsequenzen für die Handbildgebung und hier eben Sehnen, Bänder etc. brauchen sie nichts anderes wie ein Ultraschall. Wenn es um eine Läsion vom DFCC geht, wenn es um ein Knochenmarködem geht, dann ist es wieder was anderes. Aber alles, was herum ist, eine bessere Auflösung werden sie nie mehr zusammenkriegen wie mit dem Ultraschall. Das ist beispielsweise hier die Flexorensehne an der proximalen Phalanx, die quasi an der Phalanx biegt. Und hier sehen wir eine Abhebung von den Flexorensehnen. Und wenn sie das so abhebt, das ist eine Ringbandruptur A2, hier sehen Sie nochmal den aktiven Flexionsversuch und sehen Sie, wie diese Sehne ist schon in Ruhe weg und bei Flexion geht sie nochmal weiter weg. Das ist eine hochgradige A2-Ruptur. Dann Risse der Sehnen per se, das können Sie auch gut beurteilen und wenn es nicht klar ist, und das ist ja oft eine Frage der Chirurgie, wie stark ist oder wie ist die Retraktion, die Sehnenretraktion etc. Das kann man auch mit dem Ultraschall ganz gut dokumentieren. Da kann man Panorama machen, Sie können auf 25 cm die Struktur abfahren und dann wissen Sie ungefähr, wie groß der Gap ist. Und immer wieder gerne also das sieht man sehr häufig, vor allem wenn man MRTs befundet, und dann ist es eben nicht immer so hundertprozentig klar, das ist ein Patient mit einem Schmerz zwischen dem dritten und vierten Metatarsale, wenn Sie da den Ultraschallkopf draufhalten und ein bisschen zusammendrücken, und das ist das Problem an der MRT, jede MRT wird in ungefähr 90 Grad Flexion oder in Ruhe gemacht, und da wird dieser Raum nicht komprimiert und das sogenannte Mortenneuron kommt nicht an die Oberfläche. Und hier sehen Sie so ein Beispiel eines Mortenneurons, das im Ultraschall mit gleicher Sensitivität und Spezifität wie im MRT darzustellen ist. Ich glaube, dass es sogar noch höher ist. Und dann gibt es natürlich Nerven, und der Christoph und ich machen sehr, sehr viele Nerven, weil wir glauben, dass da sehr viel noch rauszuholen ist. Und jeden Tag interessante Fälle zu sehen sind. Es war ein Patient, der hat eine Kniegelenksluxation gehabt, und wir konzentrieren uns hier, jetzt kommt dann der Nervus ischiadicus, und verfolgen wir mal diesen Anteil, das ist der peroneale Anteil des Nervus ischiadicus, und da sehen Sie quasi ein schwarzes Loch. Die Auflösung ist jetzt nicht wunderbar, aber hier unten kommt dann wieder eine faszikuläre Struktur. Aber Sie haben diese strukturlose Nervenstruktur gesehen, dann haben wir das abgemessen, das waren ungefähr 16 Zentimeter, da sehen Sie schon, und das ist, was Sie immer dazu machen müssen, das ist der Ultraschall vom anteroren Unterschenkelkompartment im Vergleich zur nicht verletzten Seite, und da sieht man schon eine gewisse Atrophie der Muskulatur. Der hat ganz gut gepasst, also diese Abmessung der hochgradigen Axonotmesis mit ungefähr 18 cm, das Operationspräparat war ungefähr 16 cm, das Präparat war 16 cm. Und das sind mit den Chirurgen, mit denen wir zusammenarbeiten, wunderbare Informationen, weil er weiß ungefähr, wo er einsteigen muss, und er weiß, wie stark wird der Schaden sein, wie viel Nervengewebe brauche ich überhaupt, dass ich das rekonstruieren kann. Also eine andere Patientin, es war auch eine Sportlerin, aber seit 5 Jahren war sie es eben nicht mehr, aufgrund einer inkompletten Radialislähmung nach einer Oberarmfraktur. Und da hat man immer gesagt, es ist alles in Ordnung, der Bruch ist gut verheilt. Und jetzt schauen wir mal hier auf den Nervus radialis. Nervus radialis, das ist Knochen, das Weiße. Nervus radialis. Weg ist er. Der ist in den Kalus eingewachsen quasi. Also bei der Wundheilung ist er in den Knochen gegangen. Das sieht man nicht relativ häufig, aber Sie sehen immer wieder diese Probleme bei der Oberarmfraktur, dass der radial ist, und das können Sie innerhalb von kürzester Zeit feststellen, ob er ein Problem hat oder nicht nach einer Oberarmfraktur. Eine andere Geschichte, und das soll Ihnen nur zeigen, in welche Richtung es geht. Ich habe schon gesagt am Anfang, die Nerven sind ungefähr 0,5 mm, die wir sehen. Wir sehen fast alle. Und das ist, also das jetzt dürfen wir nicht als Video bringen, nein, ist ein Schmäh, ist noch nicht publiziert, ein Nerv, der meiner Meinung nach nicht uninteressant ist. Sie sehen eben hier an der Spina Iliaca jetzt hier eine Wurst, die hier rauskommt und da drüber reitet. Das war eine Patientin, die hat es einmal verrissen, blöd gesagt, und jetzt hat sie Schmerzen hier in der Trochanterregion gehabt. Jeder hat geglaubt, okay, das ist irgendwie ein Bursitis oder ein Gluteus Medius Minimus Problem. Hier nur noch einmal ein Beispiel, das ist diese Wurst, die da drüber geht. Das war quasi ein Traktionsschaden vom Ramus lateralis, vom Nervus iliohypogastricus. Ist ganz interessant, dieser Nerv, weil ich glaube, bei einem Hüft-Total-Endoprothesen hat der mehr Probleme, wie wir glauben, oder danach. Und den sieht man, und Sie sehen sehr, sehr viele, also fast alle Hautäste, jetzt werden wir das, oder es wird weltweit geschlossen, dieses ganze Netz, dass fast jeder Nervenmast zu sehen ist. Um jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, also der Ultraschall bildet und gibt uns eine Auflösung im Submillimeterbereich, und da meine ich jetzt die Spitze und nicht hier den Kopf. Sie können den Verlauf, Funktion, Bewegung mit diesem Verfahren darstellen wie mit keinem anderen, und Sie können eine Intervention so präzise wie möglich machen. Das heißt, Sie kriegen alles, was Sie wollen, dorthin, wo Sie es wollen, mit so wenig Nebenwirkungen wie möglich. Falls es interessiert, wir werden wieder einen Ultraschallkurs für muskuloskeletalen Ultraschall machen, der wird in Wien sein. Das wird am 28.03. und 29.03. sein. den Ort wissen wir schon, die Veranstaltungslocation noch nicht hundertprozentig, aber auf diesen Seiten finden Sie dann auch immer die Informationen dazu. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Einblick in die mögliche Diagnose bekommen. Wie gesagt, es ist ein Potpourri gewesen. Das kann man so weit aufspinnen, dieses Feld, das hört nie mehr auf. Und nochmal, die, was hier drinnen sitzen, Sie werden das ändern. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Und das kommt wie Samen im Gebet. Dankeschön.